Ich lese aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Die Einheit der Gemeinde und die Vielfalt der Aufgaben. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Wir hören die Predigt.
Kirche, Auslaufmodell oder Hoffnungsträger, das ist die Gottesdienstreihe. Wir beschäftigen uns mit dem Epheserbrief und mich hat dieses Video enorm berührt. Danke dafür. Ich denke, wenn dieses Video euch begleitet durch die Woche und dann einen Satz, den ich so ein Stück über diesen Gottesdienst stellen möchte, über diese Predigt stellen wird, möchte, ein Gebet. Vater, mach uns eins, damit die Welt dich erkennt. Vater, mach uns eins, damit die Welt dich erkennt. Der erste Gedanke heute Morgen, Herausforderung Gemeinschaft. Vielleicht kennst du das, ja, in deiner Clique oder am Arbeitsplatz oder in dem Team, wo du arbeitest, im Mannschaftssport oder auch in der Familie. Es war ein anstrengender Tag und eigentlich willst du nur deine Ruhe haben. Und irgendwie lassen sie dich nicht in Ruhe. Ja, da werden Witze gemacht, keiner meint's böse, aber irgendwie sind sie alle nervig. Und dann meine ich hätte jetzt das Recht, aus der Haut zu fahren. Müssen die doch begreifen, dass ich einen harten Tag hatte. Und dann, ja, habe ich vielleicht das Recht, auch die Beherrschung zu verlieren. Und dann kommt ein falsches Wort raus und dann gibt ein Wort das andere und die ganze Situation eskaliert und hinterher hat man einen großen Scherbenhaufen. Und dann braucht es viel Zeit und Kraft, um das wieder hinzubekommen, damit Versöhnung geschehen kann. Gibt es Menschen unter uns, die das schon mal erlebt haben? Das beruhigt mich. Ich bin damit nicht alleine. Gut. Herausforderung Gemeinschaft. Wie ist das denn jetzt in Gemeinde? Wie ist das in Gemeinde? Paulus schreibt hier in dem ersten Vers im Kapitel 4, ich habe mal eine sehr wörtliche Übersetzung mitgebracht, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Dieses Ermahnen, da merken wir schon, das ist mehr als Bitte. Man könnte auch übersetzen, ich feuere euch an. Ich sporne euch an. Das ist so, als wenn er an der Laufbahn neben uns steht und sagt, halt durch, zieh durch, gib alles. Und dann setzt er noch einen drauf, der Paulus, indem er betont, ich sage das Paulus als einer, der für den Glauben, als einer, der als Botschafter Jesus, als einer, der dafür sein Leben einsetzt, dass Gemeinde entsteht und Gemeinde sich entwickelt. Als so jemand sitze ich jetzt deshalb im Gefängnis. Und dann merken wir, welche Bedeutung dem Paulus die Einheit hat. Es ist ihm immens wichtig. Ich feuere euch an, ich sporne euch an, gebt alles. Und ich sage, dass Paulus, der dafür im Gefängnis sitzt. Herausforderung, Gemeinschaft. Das zweite, Berufung. Da steht in Vers 1 dann weiter, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also auch eine Doppelung. Zur Berufung berufen. Wir leben ja in Deutschland in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, bei Berufung denken wir ganz schnell an Beruf und beim Beruf natürlich ans Handeln. Also ich bin das, was ich kann. Ich bin das, was ich kann. Ich kann einen guten Abschluss schaffen. Ich kann mir dann einen guten Beruf erlernen. Ich kann viel Geld verdienen. Ich kann mir etwas Schönes leisten. Ich kann viel Spaß haben. Ich kann vielleicht sogar dann viel Gutes tun. Vielleicht kann ich auch wohlerzogene Kinder ins Leben begleiten. Also Berufung, kannst du was? Dann bist du was. Und das ist natürlich positiv, wenn man Ziele hat, ja, wie eine Ausbildung, einen Beruf erlernen, wenn man sich Ziele steckt und dann auch darauf zugeht. Natürlich ist das gut. Aber ich treffe immer mehr Menschen, die haben all das durchlebt und haben Ziele erreicht und merken, es muss aber irgendwie noch mehr geben. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Oder Menschen, die Erfahrung von Krankheit machen, von Verlust machen und sich fragen, ja, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mehr kann? Wer bin ich denn, wenn ich nichts mehr kann? Also Menschen, die ihre Berufung verloren haben oder Menschen, die vielleicht ihre Berufung noch nie gefunden haben. Und dann merken wir, Berufung umfasst eben mehr als nur Handeln. Ich habe mal drei Dinge mitgebracht, wo ich glaube, dass sie Berufung umfassen. Vielleicht fallen dir auch noch mehr ein. Der erste Punkt bei Berufung, es geht um meine Identität. Wer bin ich? Es geht um meine Zugehörigkeit. Zu wem gehöre ich? Was ist eigentlich mein Stamm? Zu wem gehöre ich? Und das dritte ist dann auch das Handeln. Natürlich. Was ist eigentlich mein Auftrag? Paulus sagt, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Lebt würdig. Jetzt könnte man das als einen Druck empfinden. Ja, ich muss dem würdig leben. Aber ich merke hier vielmehr wieder beim Paulus, das ist ihm ein Herzensanliegen. Und zwar deshalb, weil er weiß, die Würde eines Menschen und seine Berufung, die hängen ganz eng beieinander. Es geht dem Paulus darum, dass er sagt, weißt du, ein Mensch, der findet dann seine Würde wieder. Der kann dann menschenwürdig leben, wenn er seine Berufung entdeckt. Was ist nun die Berufung in der Identität? Wir können das mal einblenden. Unsere Identität ist das, was Gott uns schenken will, ist, dass wir sein Kind werden. Die Bibel sagt, wir sind berufen zuallererst zur Gemeinschaft mit Gott. Dazu hat er uns geschaffen, zur Gemeinschaft mit ihm. Und er hat uns nicht nur dazu geschaffen, sondern er hat auch alles dafür getan, dass wir wieder versöhnt mit ihm leben können. Durch Jesus Christus. Und das ist unsere Identität. Gottes Kind sein. Das zweite, Zugehörigkeit. Das, was die Bibel uns anbietet in Bezug auf die Zugehörigkeit, ist, dass die Bibel sagt, du kannst zu Gottes Volk gehören. Du kannst zu seiner Familie gehören. Das ist dein Stamm. Das Orchester. Gemeinde. Leib Jesu, sagt unser Text auch. Und das merken wir, das ist dann Versöhnungsgemeinschaft. versöhnt mit Gott leben, das ist meine Identität, und in der Gemeinschaft von versöhnten Menschen, die versöhnt mit Gott leben, zu leben, das ist Zugehörigkeit. Und dann natürlich auch Handeln. Und worum geht's bei unserem Handeln? Es geht als große Überschrift darum, dass wir zu Gottes Ehre leben, und zwar egal, wo wir stehen. In meinem Arbeitsplatz, im Haushalt, in der Schule, in meiner Ausbildung, in der Nachbarschaft, wo auch immer, in Gemeinde zu Gottes Ehre leben. Man könnte auch sagen, dann bewusst an seinem Reich mitbauen. Und wo ist Gottes Reich? Gottes Reich ist überall da, wo Menschen fragen, Gott, was ist dein Wille? Da, wo Gottes Wille regiert, da entsteht sein Reich. Wo Menschen sich also dem Willen Gottes unterordnen, wächst sein Reich. Und ein wesentlicher Teil vom Reich Gottes, nicht der Umfass, also nicht der einzige Teil, das ist ganz wichtig, ja. Aber ein wesentlicher Teil ist Gemeinde. Auch deine Familie ist Reich Gottes. Auch deine Ehe ist Reich Gottes. Deine Partnerschaft. Aber ein wesentlicher Teil ist auch Gemeinde. Warum? Warum ist Gemeinde Gott so wichtig? Weil hier Versöhnung und Erlösung konkret werden kann. Weil hier Menschen zusammenkommen, die erlöst sind, versöhnt sind, und das sich auch ausdrücken soll in der Art, wie sie miteinander leben. Und das kann dann wie so eine Leuchtturmfunktion sein in unserer Gesellschaft. Ein Ausstrahlungspunkt in alle Gesellschaftsbereiche hinein. Kirche ist niemals ein Selbstzweck. Kirche soll ja nicht bestehen, damit Kirche besteht. Aber die Geschichte zeigt, ganz profan, wenn man reinguckt in die Geschichte, wo lebendige Gemeinde wächst, da ist das gut für das Dorf. Da ist das gut für die Stadt. Da ist das gut für das ganze Land. Berufung. Ein dritter Gedanke, mutig. Vers 2. Wandelt, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller, wörtlich, Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Also Mut. Ich glaube, für Demut, für Sanftmut, für Langmut brauchen wir Mut. Und dann steht hier, einander in Liebe tragend. Man könnte jetzt allein über diesen Vers wahrscheinlich eine Gottesdienstreihe machen. Aber so viel mal dazu. Da steht also einander, ja, wechselseitig. Und da steht Liebe, und das Wort, das hier steht, ist interessanterweise im Griechischen Agape, und Agape ist die Gottesliebe. Einander mit der Liebe Gottes tragen. Ganz praktisch. Keine Sorge, es wird eine ganz einfache Zeichnung, das kriege selbst ich hin. Ich habe das zu Hause aber vorher aufgemalt. Wir treffen in der Gemeinde schon mal auf Minuswesen, auf Mangelwesen, Menschen, die vielleicht gerade unten durch müssen, die down sind, die nichts zu geben haben. Und ganz ehrlich, oft genug bin ich ja selbst ein Mangelwesen, ein Minuswesen. Tragt einander. Los, tragt einander. Das steht da aber nicht. Da steht, tragt einander mit der Liebe. Mit welcher Liebe? Mit der Liebe Gottes. Nur wenn ich mich von der Liebe Gottes füllen lasse, bin ich in der Lage, einen anderen, dem es gerade nicht so gut geht, zu tragen. Und ein anderes Mal, da habe ich wirklich gar nichts zu bringen. Gar nichts. Und da kann ich ja dann nur hoffen, dass ein anderer sich von der Liebe Gottes hat füllen lassen, damit er mich tragen kann. Und dann kann es ja auch passieren, dass wir zwei richtig abgefüllt sind mit der Liebe Gottes. Dann dürfen wir zusammen einen anderen tragen. Demut, Sanftmut, Langmut, tragt einander mit der Liebe Gottes. Es ist so enorm wichtig, dass zuallererst immer steht, es geht darum, dass ich erfüllt bin von der Liebe Gottes. Und jetzt ein kurzes Beispiel zu Demut. Steffen Weil hat letzte Woche hier gepredigt. Steffen Weil ist Gemeindegründer in Ostdeutschland, in Potsdam. Er ist ganz bewusst dorthin gezogen, weil er gerade in dieser Region, wo Menschen 40 Jahre lang gar nichts vom Glauben gehört haben, dort möchte er lebendige Gemeinde bauen. Und er war jetzt in den USA, er hat dort 2 Wochen eine Sponsorentour gemacht. Er hat auf dem Herzen, er möchte gern 10 neue Gemeinden in ostdeutschen Großstädten gründen. Und er ist 2 Wochen durch die USA gereist und wollte den Amerikanern diese Vision schmackhaft machen und hoffte, dass es Gemeinden gibt, die sagen, jo, das unterstützen wir. Und dann war er in einer Gemeinde, die hat ca. 4.000-5.000 Gottesdienstbesucher, also nicht ganz das, was wir so hinkriegen. Aber also das ist ja in den USA öfter, diese sogenannten Megachurches. Und er war dort in einem dieser Gottesdienste und dann guckte er auf das Programm und dann sah er, die haben 4 Gottesdienste und der erste Gottesdienst ist morgens um 8. Und dann stellte er fest, dass die Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Mitarbeiter für diesen Gottesdienst, die kommen um 6 Uhr. Also wir reden davon, sonntagsmorgens, freiwillig, um 6 Uhr zu kommen, um einen Gottesdienst vorzubereiten, der um 8 Uhr stattfindet. Und dann hat er sich einen von denen gegriffen und hat gesagt, warum macht ihr denn um 8 Uhr bitte schön einen Gottesdienst? Wer geht denn da hin? Ja, hat er gesagt, weißt du, wir dienen da den Menschen, also um 8 Uhr kommen die Menschen, die dann um 10 Uhr anderen dienen. Also beim 10 Uhr Gottesdienst, da werden ja auch Musiker gebraucht, Parkplatzeinweiser gebraucht, Kindergottesdienstmitarbeiter gebraucht. Und damit die vorher schon einen Gottesdienst haben, deshalb kommen wir um 6. Wir dienen einander. Und dann habe ich ihn gefragt, was war das für dich in den USA? Was hat dich am meisten inspiriert? Was hat dich bewegt? Und dann nannte er dieses Beispiel und er sagt, weißt du, da ist so eine, in vielen Gemeinden, so eine tiefe Freude an Gott. Und eine Begeisterung dafür, in seiner Gemeinde einander zu dienen. Und zwar nicht als Selbstzweck, sondern die 10 Uhr Gottesdienste und 12 Uhr Gottesdienste, sie sind ganz klar ausgerichtet, sie wollen die Menschen erreichen, die noch nicht da sind. Denen dienen, die noch gar nicht da sind. Die erreichen. Mutig sein. Wir wollen nach dem Sommer einen Restart machen in unserem Kindergottesdienst. Und ja, ich glaube auch, sich zu melden für den Kindergottesdienst, das braucht Mut, weil dann verpasst man ja diesen Gottesdienst. Das kostet was. Aber weißt du, du investierst ja in die nächste Generation. Du dienst der kommenden Generation. Wenn du diesen Mut aufbringst und sagst, ja, ich gehe aus diesem Gottesdienst raus, um vielleicht einmal im Monat Kindern zu dienen, damit sie näher zu Jesus Christus finden. Und falls dich das nachdenken lässt, dann kannst du nach dem Gottesdienst einfach Gerwin Weber, unseren Jugendreferenten, ansprechen. Sagen, ich denke darüber nach, ob das eine Aufgabe für mich sein könnte. Ich möchte gerne in die nächste Generation investieren. Mutig sein. Eins ist der nächste Gedanke. Eins, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Das heißt ja, hier ist eine Einheit schon gesetzt. Die Einheit des Geistes. Und ich habe gedacht, das ist so ähnlich wie in einer Armee, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen eine Einheit genannt werden. Und das nicht, weil sich alle gut kennen oder weil sich alle sympathisch sind oder weil alle gleich sind, sondern sie werden eine Einheit genannt, weil sie einem Hauptmann oder einem Kapitän, einem Captain zugeordnet sind. Deshalb sind sie eine Einheit. Die Einheit, sagt Paulus, ist durch den Heiligen Geist gesetzt, versöhnt mit Gott und jetzt eine Versöhnungsgemeinschaft. Und dann sagt er, und jetzt befleißigt euch zu bewahren. Auch hier merken wir wieder, wie ihm das unter den Nägeln brennt. Das Potenzial ist vorhanden, sagt Paulus. Die Einheit ist gesetzt, das Potenzial ist vorhanden. Die Frage, bin ich und sind wir auf unseren Captain Jesus Christus ausgerichtet? Ist er der Captain meines Lebens? Ist er der Captain dieser Gemeinschaft? Die Einheit der Gemeinde liegt nicht darin begründet, was wir mitbringen, sondern worauf wir, auf wen wir ausgerichtet sind. Das ist die entscheidende Frage. Befleißigt euch zu bewahren durch das Band des Friedens, und dann steht dort eben wirklich ein Doppelpunkt. Das heißt ja, was ist jetzt das Band? Dann kommt die Aufzählung gleich. Ich glaube, auch in Ephesus hätte es man locker geschafft, eine endlose Liste von Unterschieden oder Trennenden aufzuführen. Ich glaube, das gelingt relativ einfach in jeder Gemeinschaft, auch in jeder Gemeinde. Paulus sagt, schau dich mal um. Guck mal auf den Hinterkopf deines Vordermanns oder guck mal neben dich. Und dann denke bitte mal Folgendes. Vers 4 bis 6. Wir sind ein Leib. Dein Vordermann, dein Nebenmann, deine Nebenfrau, zusammen ein Leib. Ein einzelnes Körperteil ist gar nicht überlebensfähig. Der Körper funktioniert ja nur als Ganzes. Und Gott hat uns als Menschen und als Christen so gemacht, dass wir einander brauchen. Du brauchst den anderen, aber du wirst auch von den anderen gebraucht. Und wir sind ein Leib, sagt er. Wir sind kein Jugendleib und kein Bifi, also bis 40 Leibe und Uhu-Leibe, also unter 100 Leibe. Nein, wir sind ein Leib. Ein Leib. Ein Geist. Schau dich um. Ein Geist. Nur Gottes Geist schenkt Einheit. Es gibt Zeitgeister, es gibt Zankgeister, alle möglichen Geister, aber das Wesentliche ist, dass jeder Christ Gottes Geist in sich trägt. Dein Nebenmann hat genauso Gottes Geist wie du. Eine Hoffnung. Und die eine Hoffnung ist Jesus Christus. Er schenkt unser ewiges Leben und damit werden unsere Blicke gebündelt, fokussiert eben auf ein Ziel. Und es gibt einen Herrn. Es gibt Es geht nicht darum, dass der Leitungskreis der Herr ist oder der Pastor der Herr ist oder die vermeintlich Starken oder die vermeintlich Schwachen oder die Lauten oder die Leisen. Jesus Christus ist der Herr. Und es gibt einen Glauben. Wir glauben nicht an meinen Glauben. Wir glauben nicht an deinen Glauben. Wir glauben überhaupt nicht an ein theoretisches Konstrukt, sondern wir glauben an eine lebendige Person. Glaube, da geht es um eine Beziehung zu Jesus Christus. Eine Taufe. Es geht nicht um die Taufe auf Paulus, die Taufe auf Petrus oder die Taufe einer bestimmten Kirche. Taufe, das ist das eine Bekenntnis. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre Jesus. Und ein Gott, nur ihm gehört die Ehre. Und darin erfüllt sich meine persönliche Berufung, aber auch die Berufung von uns als Gemeinde. Und dann merken wir, der Paulus, der, als wenn er das so im Rausch geschrieben hätte, ja? Runtergeschrieben, ein. Die Betonung der Tatsache der Einheit, die kann ja gar nicht stärker sein. Ein Herr, ein Ziel, ein Inhalt. Und warum ist Paulus das so wichtig? Vater, mach uns eins, damit die Welt dich erkennt. Paulus sagt nicht, du musst das und das Programm machen, du musst die und die Form wahren. Ja, dass du das und das auf die und die Art tust, das ist gar nicht entscheidend. Die Stärke, die Beziehungskraft, die Anziehungskraft, das Alleinstellungsmerkmal von Kirche ist die Einheit in Jesus Christus. Nicht Sympathie, nicht Harmonie, nicht alle einer Meinung Gemeinschaft, sondern Versöhnungsgemeinschaft. Und deshalb finde ich dieses Bild von dem Orchester so schön. Stellt ihr euch mal vor, da wären jetzt nur Kontrabasse gekommen. Wie hätte das geklungen? Total unterschiedliche Instrumente, klein, groß, tief, hell, laut, leise. Aber sie haben sich als Einheit begriffen. Und dann hat es eine enorme Ausstrahlung. Einheit in Vielfalt, in und durch Jesus Christus. Und dann gilt, was in Vers 6 steht, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allem ist. Gott lebt in dir und in deinem Nachbarn und er lebt durch deinen Nachbarn. Und er will wirken, wenn wir das begreifen, je mehr wir das begreifen, diese Einheit, diese Verbundenheit, dann wirkt er durch uns in unser Umfeld. Eins. Der letzte Gedanke, was ist passiert? Mein Mikrofon ist weg. Oh, ich habe eine Schraube locker. Das wusstet ihr, ich weiß. Ich habe gerade was auch fallen hören, ehrlich gesagt. Wollte, ob ich wirklich eine Schraube verloren habe. Ah, hier liegt sie.
Gut, nehme ich das. Stört euch nicht an dem Gebaumel. Der letzte Gedanke, Berufung leben. Berufung leben. Was heißt das denn jetzt praktisch? In Bezug auf deine Identität. Ich lade dich ein, deine Identität festzumachen. Festzumachen an Gott, diese Gotteskindschaft anzunehmen. Im Moment läuft ein Taufseminar, weil wir Ende nächsten Monats auch taufen wollen. Und die Taufe kann nochmal so ein ganz klarer Punkt sein, zu sagen, da, ich möchte das festmachen, ich möchte das erleben, ich möchte das mit einem Datum versehen. Ich bin Gottes Kind. Identität. Das zweite, Zugehörigkeit. Das ist ja die Frage, wo ist denn dein geistliches Zuhause? Wo ist dein geistliches Zuhause? Gehörst du verbindlich zu einer Versöhnungsgemeinschaft? Das muss nicht die Freie Evangelische Gemeinde Uedem sein. Es gibt auf dieser Welt ganz viele Versöhnungsgemeinschaften. Aber die entscheidende Frage ist gar nicht, wie viele es gibt und wie die anderen sind und was auch immer. Die Frage ist ganz persönlich, gehöre ich verbindlich zu einer Versöhnungsgemeinschaft? Zugehörigkeit. Und das dritte, das Handeln. Gott und seinem Reich dienen. Vielleicht durch die Mitarbeit in einem Neustart beim Kindergottesdienst. Vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Vielleicht auch dadurch, dass ich sage, ich möchte bewusst Einheit bauen. Befleißigt euch zu bewahren, sagt Paulus. Und vielleicht hast du heute hier gesessen und hast gemerkt, da war ja an irgendeinem Punkt eine Aussprache dran. Ein Schritt auf einen anderen zu. Die Bitte um Vergebung oder vielleicht auch das Gewähren von Vergebung. Versöhnung leben. Handeln. Es gibt so viel Trennendes und so viel Abgrenzung in unserer Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, gelebte Einheit in Jesus Christus ist wie ein Leuchtturm. Das ist die größte Stärke von Kirche. Einheit in Jesus Christus. Und träum einmal. Wie könnte sich Uedem weiterentwickeln, wenn diese Einheit wächst und Raum nimmt, sich ausbreitet? Vater, mach uns eins, damit die Welt dich erkennt. Amen.